Und jetzt derjenige, der Gelehrte, der Al-Tahawiyya erklärt hat, Tahawiyya ist ein Text, der ich glaube aus 104 Zeilen ungefähr besteht, wo die Aqida des Muslim beschrieben worden ist, in einzelnen Sätzen, kurz und knapp. Okay? Sehr wertvoll zu lesen. Sehr wertvoll zu lesen. Natürlich gibt es, glaube ich, zwei, drei Sachen, die nicht in Ordnung sind da drin, aber man liest ja sowas nicht als Text, normalerweise man liest es ja mit einer Erklärung. Aber an sich, die Aqida ist sehr wertvoll, weil es zusammengefasst ist und kurz und knapp zu lesen ist. Und gibt es auch übersetzt auf salaf.de, kann man das lesen, auf die deutsche Übersetzung davon. Auf jeden Fall, der Erklärer von dieser Tahawiyya hat überliefert über Al-Ghazali. Und er ist derjenige, der eine sehr viel Wissen erlangt hat über Philosophie. Und er hat Sachen gesagt und er ist diesen Weg gegangen des Uminterpretierens. Und wenn man das liest, was er gesagt hat, dann merkt man die Fehler, die solche Menschen gemacht haben, in die sie gefallen sind und die gefährlichen Aussagen, die sie gemacht haben und dass sie nicht sich im Klaren darüber sind, was sie wirklich sagen. Dass sie sich nicht im Klaren wirklich darüber sind, was sie sagen. Das ist ein Thema, mit dem man lange reden kann. Also wenn jemand was nicht verstanden hat, dann bitte fragt mich im Anschluss, ja, weil man kann dafür sehr viele Beispiele geben. Zum Beispiel Ar-Razi. Ar-Razi ist einer von ihnen gewesen. Er gibt aber selbst zu. Er sagt, وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَا أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا. Das heißt, in unserem ganzen Leben, die ganze Zeit, wo wir geforscht haben während unserer Lebenszeit, haben wir nicht wirklich viel Wissen angesammelt, außer, dass wir gesammelt haben, was gesagt wird und was gesagt worden ist und was Leute gesagt haben. Fertig. Der Punkt ist nämlich einfach stark zusammengefasst, wenn ich etwas uminterpretiere, was Allah gesagt hat im Koran, dann muss ich einen Beweis haben. Wenn ich keinen Beweis habe, dann kann eine andere Person kommen und auch was anderes sagen. Und dann sagen, deswegen gibt es so viele Sekten. Weil jeder sagt was anderes. Jeder versteht was anderes und sagt was anderes. Keiner hat einen Beweis. Keiner hat einen Beweis. Und deswegen gibt es verschiedene Sekten. Und das gibt einer von ihnen selbst zu. Und er sagt dann selbst, لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. Das heißt, er sagt, ich habe mir verinnerlicht und darüber nachgedacht, über diesen Weg der Philosophen und über den Weg der Philosophen und ihre Vorgehensweise. Und ich habe vorgefunden, dass sie in Wirklichkeit nicht einem das geben, wonach man gesucht hat. Und ich habe vorgefunden, und das ist wichtig, ich habe vorgefunden, ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. Und ich habe vorgefunden, dass der richtigste Weg der Weg des Koran ist. أقرأ في الإثبات, er sagt jetzt, ich lese einfach den Vers aus dem Koran, الرحمن على العرش استوى, der Alabama hat sich über den Thron erhoben, und ich lese, إليه يصعد الكلم الطيب, zu ihm steigt das gute Wort hinauf, und dann bestätige ich es, wie es ist. وَأَقْرَأُ فِي النَّفْيِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Und ich lese in Bezug darauf, dass Allah s.w.t. sich etwas abschreibt, nichts ist ihm gleich und sie umfassen ihn nicht mit seinem Wissen oder sie umfassen ihn nicht mit seinem Wissen, und dann schreibe ich das auch ab den Leuten, dass sie eben das nicht tun können. Und dass Allah s.w.t. eben nicht erfasst werden kann von den Menschen. Sein Wissen kann nicht erfasst werden. Und er selbst kann nicht erfasst werden. Und dann sagt er am Ende, وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي. Das heißt, und wer das ausprobiert hat, was ich ausprobiert habe, der wird dann auch das wissen, was ich jetzt weiß. Und so findet man solche Leute vor, dass sie sich nicht im Klaren dessen sind, was sie wirklich glauben, und die einfache Aqida, der einfache Glaube ist einfach, dass man das Allah zuschreibt, was er sich selbst zugeschrieben hat und den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch Glauben schenkt, weil er ist derjenige Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala am besten kennt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ. Allah will euch Klarheit verschaffen. Surah An-Nisa, Vers 26, 4. Surah. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا. Das heißt, Allah macht euch klar, damit ihr nicht in die Irre geht. Und Allah sagt, das war in Surah An-Nisa, Vers 176, und er sagt in Surah An-Nahl, Vers 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Und wir haben zu dir das Buch hinabgesandt, als klare Darlegung von allem. Als klare Darlegung von allem. Und Allah sagt, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Und wer ist wahrhaftiger in deinem Wort außer Allah? Oder als Allah? Und er sagt, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Was ähnlich bedeutet, wer ist wahrhaftiger in den Worten außer Allah, als Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es klar, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran klar gemacht, was wir zu glauben haben. Und er hat uns klar gemacht, nicht nur was wir zu glauben haben, sondern das auch, was wir wirklich brauchen, was wir wissen müssen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns seine Eigenschaften beschrieben, damit wir ihn kennen und damit wir ihn anbeten und wissen, wen wir anbeten und damit wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, so wie es ihm gebührt. Denn wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt und seine Eigenschaften nicht kennt, dann wird man niemals Allah subhanahu wa ta'ala den Ibadah, den Gottesdienst so verrichten können, wie es ihm gebührt. Deswegen muss man sich selbst kennen und das wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst gesagt hat. Und der Mensch darf nicht seine Grenzen überschreiten. Er weiß über Allah das, was Allah ihm mitgeteilt hat. Mehr nicht. Und deswegen darf er auch nicht fragen, wie. Und deswegen darf er auch nicht fragen, warum, in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Oder über seine Eigenschaften. Und wenn der Mensch nicht einmal sich selbst vorstellen kann, wie er funktioniert, weil er nicht einmal weiß, was eine Seele ist zum Beispiel, dann darf er erst recht sich nicht versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala, den Schöpfer, vorzustellen. Und deswegen darf man sich nicht die Fragen stellen, warum und wie, wenn es über Allahs Namen und Eigenschaften geht. Und auch sobald man darüber nachdenkt, soll man aufhören, darüber nachzudenken. Und wenn man diesen Weg geht, dann geht es einem gut. Und das ist der Weg der uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen. Möge Allah mit ihnen barmherzig sein. Und als ein Mann zum Imam Malik ibn Anas, rahimahullahu ta'ala, kam. Malik ibn Anas ist einer der vier großen Fuqaha, Rechtsgelehrten, und man nennt ihn auch Imam Ahl al-Madina, der Imam von al-Madina. Und als ein Mann zu ihm kam und sagte zu ihm, Ya Aba Abdullah, O Vater von Abdullah, von Abdullah. Er hat ihn gefragt über den folgenden Vers. Der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Und er fragte den edlen Gelehrten, wie hat er das gemacht? Wie hat Allah sich über den Thron erhoben? Dann hat Imam Malik sein Haupt gesenkt und hat angefangen zu schwitzen und hat nachgedacht und dann hat er eine Antwort gegeben. Er sagte, das sich erheben ist nicht unbekannt. Das sich erheben, also dass man sich über eine Sache erhebt, von unten nach oben, ist uns bekannt. Wir wissen, was das bedeutet. Zu fragen, wie, kann man sich nicht vorstellen. Die Art und Weise kann man sich nicht vorstellen. Daran zu glauben ist Pflicht und es zu hinterfragen ist eine Bid'ah, eine Neuerung in der Religion, also etwas Verbotenes. Und er sagte, und ich glaube, dass du niemand bist, als jemand, der so etwas tut, also der in der Religion etwas erneuern möchte. Und Erneuerung reinbringen möchte. Ein Mubtada' auf Arabisch. Aber und dann hat er angeordnet, dass aus der Moschee rausgeworfen wird. Diese Person hat angeordnet, dass er rauskommt aus der Moschee. Das war in Medina, in der Prophetenmoschee. Allerdings in der heutigen Zeit finden wir, dass manche Leute sagen, ihr kennt einen Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinabsteigt. Und er fragt unter anderem, wer bittet mich um Vergebung, dann werde ich ihm vergeben. Wer bittet mich um Vergebung, dann werde ich ihm vergeben. Und dann gibt es heutzutage Menschen, die sagen, und jetzt achtet mal genau auf das, was sie sagen, und sagt mir dann, gegen welche Sache haben sie verstoßen? Gegen welche Sache haben sie gegen At-Tamthil verstoßen, dass sie Allah verglichen haben mit der Schöpfung? Gegen At-Takyif, dass sie gefragt haben, wie macht Allah das? Oder haben sie verstoßen gegen At-Tahrif, sie haben die Bedeutungen der Worte verfälscht? Oder haben sie verstoßen gegen Scharabe? Na, Ta'atil. Oder haben sie einfach die Bedeutung stillgelegt und haben gesagt, diese Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wirklich gar keine Bedeutung. Der Prophet hat gesagt, dass Allah im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt zum untersten Himmel. Deswegen soll man im letzten Drittel der Nacht auch beten. Und sie haben einfach gesagt, manche Leute haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt und wir genau wissen, dass in der Weltkugel überall irgendwo Nacht ist, immer, dann würde das bedeuten, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer unten ist. Dass er niemals über seinem Thron ist. Gegen welchen Teil haben sie verstoßen, grundsätzlich? Ta'wil? Ta'wil kam nicht vor. Also, du meinst Tahrif. Sie haben die Worte verfälscht? Eher nicht, nein. Sie haben ja nicht gesagt, das bedeutet etwas anderes. Sondern sie wollen ja sagen, das stimmt nicht. Sie wollen ja sagen, Allah kommt gar nicht in letzter Zeit nach hinunter. Das ist, was sie sagen. Also ihr könnt auch Deutsch sagen, das müssen ja nicht sagen. Wie macht er das? Das haben sie nicht gefragt. Nein, sie haben einfach gesagt, es passiert nicht.
Ach, sie haben die Behauptung gestellt.
Ja, sie haben gesagt, es passiert gar nicht. Weil sonst würde es bedeuten, das und das und das. Sie haben gesagt, es passiert nicht. Sonst würde es bedeuten, das und das und das.
Wenn die Worte von Prophet Al-Islam stillgelegt.
Sie haben die Worte stillgelegt, das ist schon mal gut. Ta'qib. Sie haben gesagt, also das, was der Prophet gesagt hat, bedeutet gar nicht, dass es so ist. Okay? In dieser Hinsicht ja. Aber sie haben etwas anderes auch gemacht. Sie haben etwas gemacht, nennt man Tahrif. Also Verfälschung. Und zwar, warum? Weil sie haben gesagt, nicht Allah steigt hinab, sondern die Engel. Oder die Barmherzigkeit. Oder der Befehl Allahs. Obwohl der Prophet gesagt hat, Allah steigt hinab, haben sie gesagt, nein, die Befehl von Allah, oder die Barmherzigkeit von Allah, oder die Engel. Das ist mit Tahrif. Ganz klarer Fall von Fälschung der Worte. Also der Prophet sagt Allah, sie sagen etwas anderes. Und das hat auch nichts mit Ta'wil zu tun. Uminterpretation. Das ist keine Uminterpretation. Das ist Tahrif, reiner Tahrif. Aber sie haben auch Tamthil gemacht. Und das ist wichtig zu sehen. Sie haben Allah verglichen mit seiner Schöpfung. Sie haben gesagt, wenn Allah hinunterkommt, im letzten Drittel der Nacht, dann müsste er immer da sein. Weil sie stellen sich Allah vor wie ein Mensch. Wenn er an einem Ort ist, dann kann er nicht woanders sein. Begrenzt. Sie vergleichen Allah mit der Schöpfung. Wenn ich hier heute in dieser Moschee bin, kann ich nicht gleichzeitig in einer anderen Moschee sein. Und so haben sie Allah verglichen mit der Schöpfung. Und das ist Tamthil. Ja. Aber wenn, und das ist entscheidend, und wenn man einfach die Hadithe liest über die Aqida, dann wird einem klar, dass der Weg von Ahl Sunnah Jama'ah der wahre Weg ist. Warum? Weil die Sahaba radiallahu anhum, sie sind niemals auf die Idee gekommen, so eine Frage zu stellen. Oder so, nicht die Frage zu stellen, Entschuldigung, sie sind niemals auf die Idee gekommen, so etwas zu denken, dass wenn Allah in der letzten Drittel Nacht hier kommt, dann müsste er woanders auch nicht da und so etwas, ja. So haben sie überhaupt niemals gedacht. Und der Beweis dafür ist, dass die Sahaba, die haben nämlich nach Dingen gefragt, was solche Sachen angeht, über Al-Ghaib, über das Verborgene. Sie haben solche Sachen gefragt. Sie haben zum Beispiel in einem Hadith, der Hadith ist bei Al-Bukhari, sagte ein Sahabi, heißt Imran ibn Husayn, er sagte zum Gesandten Allah, أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. Sie haben gefragt, wo war Allah subhanahu wa ta'ala, bevor er die Himmel und Erde erschaffen hat? Warum haben sie die Frage gestellt? Weil der Prophet hat uns beigebracht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem siebten Himmel, über seinem Thron, über Al-Arsch, über dem Thron. Und jetzt sagen sie, okay, wo war dann Allah, als der Himmel gar nicht da war? Okay, das heißt, gleich kommt die Antwort dazu vom Prophet, aber die ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass die Sahaba, radiallahu anhu, wenn ihnen etwas nicht klar war, dann haben sie sehr wohl den Prophet gefragt und der Prophet hat ihnen eine klare Antwort gegeben. Und zwar sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, in einer anderen Überlieferung heißt es, wo war unser Herr, bevor er die Schöpfung erschaffen hat? Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kana fi ama, ma tahtahu hawa, wa ma fawqahu hawa, wa khalaqa arshahu ala al-ma. Das heißt, er war nicht zu sehen und er war in nichts. Weder unter ihm war Luft, noch über ihm war etwas oder Luft, und dann hat er den Thron auf dem Wasser erschaffen. Und dieser Hadith ist auch bei Imam Ahmad, in seinem Muslim, auch bei Tirmidhi und bei Ibn Majah. Und das bedeutet, dass alles, was man wissen muss für seine Aqidah, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt. Und in Bezug auf diesen Hadith, wie gesagt, sagen wir Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich. Laysa kamithlihi shay. Und wir vergleichen Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit seiner Schöpfung, sondern der Prophet hat das so gesagt, deswegen glauben wir es genau, wie der Prophet es gesagt hat. Und fertig. Und wir reden nicht darüber. Wir glauben es, wie der Prophet es gesagt hat. Und wir sagen, sami'na, wir hören, wa ata'na, und wir gehorchen. Wa taba'na, und wir folgen dem Prophet, dem, was er gesagt hat. Und nicht nur dem Prophet, sondern auch, also ich meine natürlich hauptsächlich ihm, aber gemeint ist, wir folgen den Sahaba, radiallahu anhum, wie sie die Aussagen des Propheten verstanden haben. Denn diejenigen, die mit dem Propheten gelebt haben und seine Sprache beherrscht haben und bei der Zeit der Offenbarung anwesend waren, sind diejenigen, die am besten Bescheid wissen, was die Verse Allahs bedeuten und was der Prophet gemeint hat. Und wir dürfen niemals dem Koran widersprechen oder unsere Grenzen überschreiten. Das erste Wort, was der Autor dieses Buches sagt, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ist, er sagt, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und anscheinend ist das Vorwort des Gelehrten weggefallen. Allah anem, wodurch, vielleicht durch die Leute, die es kopiert haben, wie dem auch sei, das Vorwort wissen wir nicht, ob der Gelehrte ein Vorwort gehabt oder nicht, aber sein Buch fängt an, und es sieht so aus, als fehlt etwas. Es sieht so aus, als fehlt ein Vorwort. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى und die Aussage Allahs des Erhabenen وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Damit fängt er an und sagt, ich habe, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Dhariyat, Vers 56, und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Jetzt, die Aussage, auf Deutsch kann man das auch übertragen, ist kein Problem. Ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Dieses damit, erfüllt sich das oder erfüllt sich das nicht? Das heißt, ist es tatsächlich so, dass Allah SWT die Djinn und die Menschen erschaffen hat und jetzt beten alle nur Allah an? Nein, das ist nicht der Fall. Das heißt, dieses damit, was auf Arabischen nur ein L ist, li, dieses Li, was damit, ist einfach ein Beleg für die Weisheit, die dahinter steckt. Das heißt, die Weisheit der Schöpfung, die Weisheit, dass Allah uns erschaffen hat, ist, dass wir ihm alleine anbeten. Denn es kann nicht sein, dass dieses damit bedeutet, dass Allah uns erschaffen hat und wir beten ihn alle an, denn es ist nicht die Realität. Im Gegenteil, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Das heißt, selbst wenn du dir noch so viel Mühe gibst, die meisten von ihnen glauben nicht. Und das heißt, die meisten Menschen glauben nicht. Nur ein wenig Leute glauben an Allah. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch noch über diese wenigen Leute, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Und die meisten von denjenigen, die an Allah glauben, sie sind Mushrik. Okay? Das heißt, die Muslime, die wahren Muwahhidun, sind eine Auswahl der Auswahl. Eine Auswahl der Auswahl. Und möge Allah uns zu dieser Auswahl gehören lassen. Amen. denn es ist eine, wie gesagt, wenn man sich Gedanken macht, wie wir sehen werden, über den Schirk, über die Form des Schirk, ist es keine einfache Sache, diesem zu entgehen, außer Allah subhanahu wa ta'ala verleiht einem dazu den Erfolg, dann ist es eine einfache Sache.
Und
am Ende alle Fragen. Wir haben so ausgemacht, dass was ich gerade eben gesagt habe. Was war?
Über diesen Satz, was hast du gesagt? Hast du geredet?
Dass
die Menschen, es gibt so zwei Gruppen Menschen, welche glauben.
Nein, also von allen Söhnen Adams, Allah sagt, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Das heißt, Allah sagt zu seinem Propheten, wenn du dir auch sehr viel Mühe gibst, die meisten Menschen werden nicht glauben. Die meisten Menschen werden nicht Muslime werden. Und die werden dir nicht folgen. Die meisten Menschen sind ungläubig. Auch wenn du, der Prophet hat 24 Stunden Da'wah gemacht und zum Islam eingeladen. Und trotzdem, er sagt, die meisten Menschen werden dir nicht glauben. Und jetzt von diesen wenigen Menschen, Allah sagt, dass die meisten von ihnen, die an Allah glauben, sind Mushrik. Das heißt, sie beten nicht Allah alleine an, sondern beten auch andere an. Die Juden, die Christen zum Beispiel, sie glauben an Allah, aber sie beten Jesus an, sie beten ihre Gelehrten an, und das ist die Sache. Ja. Und auch unter den Muslimen gibt es etwas. Jetzt ist klar? Und ein Beweis, dass das Wort damit nicht immer bedeutet, dass die Sache nachher wirklich geschehen wird. Man sagt auf Deutsch, in jeder Sprache sagt man, ich spitze meinen Bleistift, damit ich damit schreibe. Ja. Heißt das jetzt, damit ich das schreiben werde? Nein. Sondern ich habe es gemacht, damit es geschieht. Aber es muss nicht unbedingt geschehen. Ich kann meinen Bleistift spitzen und trotzdem nicht schreiben. Und ebenso, Allah hat die Menschen erschaffen und nicht alle beten Allah an. Manche von ihnen tun es und manche tun es nicht und manche tun es und gesellen ihm andere bei. Und die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, oder ein anderes Beispiel, wo das, das ist nicht wichtig. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen Jinn nicht erschaffen, außer damit sie mir dienen. Erschaffen, das Wort erschaffen, bedeutet sprachlich, in die Existenz bringen. Also es hat nicht gegeben und Allah subhanahu wa ta'ala hat es einfach in die Existenz hineingetan. Also jetzt gibt es, nachdem es vorher nicht gegeben hat. Und Al-Jinn sind eine Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala, die wir nicht sehen können. Und das Wort Jinn und Jannah und Jinnah und Junnah, alles kommt vom gleichen Wortstamm und bezieht sich immer auf Sachen, die man nicht sehen kann. Das eine Wort Al-Jannah, das Paradies. Das Al-Jinnah, die Jinn. Al-Junnah, der Schutzschirm. Alles Sachen, die wir nicht sehen können, die aber existieren. Und deswegen muss man aufpassen, manche Leute, falscherweise lesen sie, قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من زانزي من الجنة والناس. Dann suchen sie Zuflucht vor dem Paradies. Da müssen sie aufpassen. Also konzentrieren und sagen, من الجنة والناس. G, also vor den Jinn. Damit gemeint. Und Ins auf Arabisch bedeutet der Mensch. Oder Ins oder Insan. Das bedeutet alles Mensch. Und arabisch sprachlich kommt es daher, dass der Mensch, also das ist nur die Wortbedeutung dieses Wortes, ist jemand, der sich bewegt und jemand, der nicht alleine sein möchte. Er braucht eine andere Person. Er möchte keine Einsamkeit. Illa liya'budun, außer damit sie ihn dienen, also ich habe die Menschen Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen, wurde ausgelegt, liya'budun wurde ausgelegt als liyuwahidun, das heißt, damit sie mir damit sie den Tawhid umsetzen, damit sie den wahren Tawhid, den islamischen Monotheismus richtig umsetzen. Warum sage ich islamischer Monotheismus? Weil der Monotheismus an sich, man heißt nur ein Gott glaube. Aber wir haben ja gesagt, was wir Muslime unter Monotheismus verstehen, ist diese drei Formen des Tawhid. Ja. Und er wurde auch, dieses Wort wurde auch ausgelegt als Li'abudun, wie wir vorhin gesagt haben, Ibadah bedeutet auch sich selbst erniedrigen. Und zwar, indem man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, indem man ihm gehorcht und das tut, was er einem angeordnet hat und das unterlässt, was er einem verboten hat. und zu der Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehört, dass man den Tawhid so umsetzt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es einem gesagt hat. Und das ist die Weisheit hinter der Schöpfung der Dschinn und der Menschen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen Verstand gegeben und hat zu ihnen Gesandte entsandt und hat auch noch Bücher hinabgesandt. Und wenn der Sinn der Schöpfung des Menschen genauso wäre wie von einem Tier, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala keine Gesandten, keine Nabi, Anbiya und Rusul schicken brauchen und hätte auch keine Bücher hinabsenden brauchen, denn wenn wir genauso wären wie eine Pflanze oder wie ein Baum oder wie andere Sachen, die einfach vergehen nach einer bestimmten Zeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surat al-Qasas, Vers 85, er sagte: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. Das heißt, derjenige, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Du wirst also wieder zurückkehren. Und deswegen, der Sinn der Sache ist, dass wir alle zurückkehren müssen zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit er uns zur Rechenschaft zieht für die Taten, die wir begangen haben. Wenn es gute Taten waren, dann wird es gut für uns sein. Und wenn es schlechte Taten waren, dann ist es schlecht für uns. Und die Weisheit, dass Allah uns erschaffen hat, liegt nicht darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendeinen Vorteil hat, sondern Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns überhaupt nicht. Deswegen sagte er: Ma uridu minhum mir rizqa. Das heißt, ich möchte von ihnen, von diesen Djinn und von den Menschen, möchte ich überhaupt keinen Rizq, keine Versorgung haben. Wa ma uridu an yut'imun. Und ich möchte auch nicht, dass sie mir zu Speise geben. Surat al-Dhariyat, Vers 57, wie gerade eben. Was allerdings die folgende Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala angeht, wo Allah sagt, jetzt Achtung, als letzter Vers in Surat al-Baqarah, in Vers 245, sagt Allah: Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? Also ein Kredit gibt. Wer gibt Allah ein Kredit? So vermehrt er es ihm, فيضاعفه له أضعافا كثيرة. So vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Das heißt, und Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Dieser Vers bedeutet nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas braucht. Und jetzt, Allahu a'lam, kann man Folgendes sagen. Die offensichtliche Bedeutung, wenn jemand Kredit nimmt, ist, dass er Kredit braucht. Warum sagen wir jetzt aber, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Kredit braucht? Wir interpretieren es so um, wie Allah es uns mehr als vielleicht 50 Mal im Koran gesagt hat, dass er eben uns nicht braucht. Allah sagte, er ist Raniyun anil Alamin, er ist der Weltenbewohner unbedürftig. Und wir verstehen diese Verse im Lichte dieser eindeutigen Verse. Allah braucht uns nicht und er braucht dieses Geld nicht. Und deswegen ist die Bedeutung dieses Verses nicht so, wie wir das manchmal verstehen könnte, sondern es ist eine andere offensichtliche Bedeutung, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat unseren Handel mit ihm verglichen mit dem Handel von zwei Menschen untereinander. Wenn zwei Menschen untereinander einen Kredit geben, wenn ich von dir etwas ausleihe, einen Kredit, dann bist du verpflichtet, mir das zurückzuzahlen. Genau den gleichen Kredit. Bist du verpflichtet, mir zurückzugeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala will uns sagen, dass er uns auf jeden Fall noch eher den Kredit zurückgeben wird. Weil er ist allmächtig. Okay? Das ist, was er damit betonen will. Und nicht nur das, sondern das kann man bezeichnen als eine erlaubte Form von Riba. Als eine erlaubte Form von Zins. Wir geben Allah etwas, damit er uns noch mehr zurückgibt. Normalerweise bei Menschen darf man das nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, mit ihm darf man das. Wir dürfen ihm für ihn Geld ausgeben, damit wir am Tag der Auferstehung ein Zehnfaches mindestens zurückbekommen. Mindestens Zehnfaches hat er uns versprochen. Er sagt in Surat al-An'am: Man ja'a bil hasana, wer mit einer guten Tat kommt, falahu ashra amthaliha, der wird das Zehnfache zurückbekommen. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran versprochen. Und das ist, was Allah hier betont, dass er wird dir hundertprozentig nicht nur deinen Kredit wieder zurückgeben, sondern فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, wird es ihm ein Vielfaches vermehren und dann gibt es dir zurück. Subhanahu wa ta'ala. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.